Theater. Crime Stories.
Verbrechen. Justiz. Skandale.
Crime Stories.
Jule, wie findest du eigentlich unseren Jingle, unser Intro, unsere Melodie am Anfang? Wie gefällt dir das?
Richtig gut. Richtig gut.
Ja.
Echt cool, ja.
Ich höre es mir auch immer gerne an und wenn unsere Crime-Folge startet, Total. Dann mache ich auch die Augen zu und den Streit, den ich am Anfang mit dem Stefan vor jeder Folge habe, der verfliegt dann auch. Und Der ist löst sich in Rauch auf und ich kann dann ganz normal anfangen, mit euch über Crime-Stories zu reden.
Und du bist dann voll im Crime-Modus.
Ja, dieses Intro... Dieser Sound von unserem guten Kumpel Stefan Tempel, selbst hergestellt Super. Und uns zur Verfügung gegeben, bringt mich dann auch immer in einen ganz besonderen Modus. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind mal wieder hier im Crime Talk. Jule Sommer, unsere gute Crime-Partnerin und gute Freundin des Talks, ist uns wieder zugeschaltet aus Essen. Auf der anderen Seite des Tisches sehe ich das aufgebaute Laptop und ich kann da mal rüber winken. Hallo Jule.
Hallo, guten Abend.
Hi, ich winke auch nochmal rüber, hallo.
Und Stefan ist auch da.
Ja.
Und diesmal bin ich derjenige, der einen Crime-Fall... Stefan, du verbiegst dich hier so.
Ja.
Konntest du ihn erkennen, Jule? Konntest du
ja,
Stefan sehen?
Ja, okay. Ich kann alles sehen.
Okay. Sehr gut.
Diesmal bin ich derjenige, der einen Crime-Fall dabei hat. Und ihr seid die Zuhörer und die Fragensteller und die Talk-Partner. Seid ihr gespannt?
Und wir dürfen Fragen stellen.
Ich bin schon so gespannt. Wahnsinn. Total aufgeregt. Ich freue mich, was du gesagt hast. Das klingt unglaublich interessant.
Okay. Ich bin auch sehr gespannt, Micha.
Ja, es geht um einen Mann, um einen der gefährlichsten Verbrecher, um einen der gefährlichsten Kriminellen in Deutschland. Und die Rede ist von Norman Franz. Sagt euch wahrscheinlich erstmal gar nichts.
Noch nie gehört. Also, ne, gar. Ja. Du schon mal, Stefan?
Nee, eigentlich nicht. Aber das ist um den gefährlichsten Verbrecher Deutschland.
Das habe ich nicht gesagt.
Okay, aber das sagst du oft vor deinen Crime-Fällen.
Wirklich?
Ja, du hattest schon mal den gefährlichsten Kriminellen oder sowas. Ist das jetzt nur so dahergesagt? Ist das wirklich?
Das
oder
weiß ich
oder
nicht.
Ist das jetzt belegt?
Das werden wir jetzt erfahren,
okay.
Wenn das jetzt wirklich der gefährlichste ist.
Also einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Mhm. Und ja, ich will euch von diesem Mann erzählen, was er gemacht hat. Norman Franz alias Michael Stüver alias Carsten Müller. Dieser Mann, Jahrgang 1970, geboren im Sauerland. Wir hatten doch in der Folge davor auch irgendwas mit Sauerland gehabt, die Autobahn im Sauerland. Mhm. Juli war doch die Autobahn im Sauerland.
Ja,
ne?
Genau, ja. Ja, die Familie kam aus dem Sauerland, die Familie der Entführten.
Und Norman Stüver, geboren in Arnsberg im Hochsauerlandkreis, Jahrgang 1970, erstmal so seine ersten Jahre unauffällig, stand auch kurz vor seinem Abitur und hat dann aber die Schule geschmissen. Und hat die Schule geschmissen und hat sich so einer kriminellen Bande angeschlossen. Und das Ganze war 1991, also da war der gerade 21 Jahre alt. Und hat sich eine kriminelle Bande in Dortmund im Ruhrgebiet angeschlossen. Und die waren im Zuhältermilieu tätig, dazu gab es Kontakte, Banküberfälle. Die haben solche Sachen gemacht wie Zigarettenschmuggel, weiß ich gar nicht, ob es das heutzutage überhaupt noch gibt. Wahrscheinlich schon.
Klar.
Und haben mit Waffen gehandelt und da gab es auch einen Bandenchef, das war der Christian K. Zu dem habe ich kaum Informationen, das hat sich dann da irgendwie im Sande verlaufen, aber es geht ja auch gar nicht um den. Aber dieser Bandenchef, der wurde zu dem Zeitpunkt 1991 erpresst von rivalisierenden Zigarettenschmugglern. Das waren drei Polen, die auch im Umkreis Dortmund mit geschmuggelten Zigaretten gehandelt haben. Ja, und diese andere konkurrierende Bande wusste auch von einem Banküberfall, den jemand aus dieser kriminellen Bande um Christian K. bzw. Norman Franz, der da einfach nur einer von mehreren war. Die wussten auch, dass es da einen Banküberfall gegeben hat und haben gesagt, wir wollen Schweigegeld haben, sonst erzählen wir was weiter. Also es ging gar nicht so darum, dass die rivalisiert haben. Das haben sie zwar, aber letztendlich ging es darum, die wollten die erpressen.
Banden. Also Erpressung im Verbrechermilieu.
Genau. Und ja, und der Christian K. hat dann zum Norman Franz und zwei weiteren gesagt, diese drei Polen umbringen. Ihr macht einen Anschlag auf die und ich lock die quasi in die Falle und sag denen, okay, dann wollen wir mal besprechen, wie wir das machen. Ach, hier, Schweigegeld,
etc. Und sowas hat der vorher aber noch nicht gemacht, ne? Wahrscheinlich,
ja,
oder? Der,
ja. Sowas hat der vorher noch nicht gemacht. Der Norman war zwar in dieser kriminellen Bande und da ist auch schon einiges passiert. Bankraub beispielsweise auch, mehrere Überfälle. Und ja, Norman Franz, zu dem Zeitpunkt hatte er seine Freundin Sandra, die auch noch ein gutes Stück jünger als er war. Er war ja selber noch 21 gerade und sie war noch jünger. Und hat zu seiner Freundin Sandra gesagt, ja, den Tag, den werde ich noch bereuen. Und dann ist er halt zu diesem Treffpunkt gegangen und er war bereit, das zu tun, was der Bandenchef Christian K. verlangt hatte. Und ja, die haben das dann so gemacht, dass die das Auto von diesen drei polnischen Männern an so einer abgelegenen Straße in Dortmund dahin bestellt haben. Und der Christian K. hat dann mit denen geredet. Ja, und dann kam Norman Franz und hat in die Fensterscheibe eine Handgranate geworfen. Und einer war sofort tot. Der andere konnte das Auto verlassen, schwer verletzt und wurde dann mit mehreren Kopfschüssen von Norman Franz umgebracht. Und der dritte Mann konnte entkommen. Obwohl die noch mit dem Auto hinter ihm her, mit einem Auto hinter ihm hergefahren sind und mit einer Schrotflinte, mit einer Pumpgun auf ihn geschossen haben.
Ach, der ist gelaufen,
haben zu Fuß. Haben ihn lebensgefährlich getroffen. Ja, der ist zu Fuß geflohen. Haben ihn lebensgefährlich getroffen, aber er ist mit dem Leben davongekommen. Und jetzt hatte diese Bande ein Problem. Der kannte die. Der wusste ja Bescheid. Der wollte die auch eigentlich erpressen oder einer von denen. Und
also der angeschossen wurde, der kannte die ja.
Ja, die anderen kannten die auch, aber die waren tot.
Ja, ja,
ja. Also hatten die ein Problem, der wird uns wahrscheinlich verpetzen ist ein blödes Wort. Der wird uns wahrscheinlich bei der Polizei anzeigen oder das wird irgendwie rauskommen, dass wir das waren, dass wir diesen Mordanschlag gemacht haben, genau, verpfeifen. Ja. Und ja, Norman Franz ist dann mit seiner Freundin geflohen. Hat seine Freundin gepackt und hat gesagt, wir hauen jetzt ab. Und vielleicht gab es da auch noch andere Gründe, warum die dann geflohen sind, aber ich schätze mal, es lag daran, dass die Angst hatten, dass es dann rauskommt, dass der auspackt bei der Polizei, und so ist es dann auch gekommen. Die sind zwar geflohen, wurden aber relativ schnell von der Polizei dann gefasst. Sind zuerst nach Belgien, Holland, Frankreich, die wollten eigentlich nach Portugal. Ich weiß auch nicht genau, warum Portugal, aber letztendlich haben sie es nicht geschafft, dahin zu kommen. Es gab dann auch eine Aktenzeichen-Sendung irgendwann später.
Aktenzeichen XY.
Ja, genau.
Ja.
Und ich muss mal gerade gucken, wie es da mit der Zeit war. Ja, die Sandra war auch noch schwanger. Hat dann im Vorfeld auch noch eine Abtreibung gehabt, bevor das dann alles mit diesem Mordanschlag und mit dieser Flucht dann war. Also die hatten auch privat keine einfache Beziehung. Sie war auch ihm irgendwie hörig, abhängig.
Weißt
hat
du,
ihn so
ob
als Vaterersatzfigur
davon
gesehen.
Wusste? Ja. Hat er, sie wusste gar nichts, ne?
Sie wusste nichts davon. Sie wusste zwar, dass er in ein paar kriminelle Machenschaften verwickelt war, aber dass es da diesen Anschlag gab, den er dann verübt hat, davon wusste sie nichts.
Ne? Ja. Ja. Oh Mann, oder vielleicht, ach
ja.
So.
Ja, das weiß ich nicht unbedingt, weil es geht ja noch weiter. Sie sind dann festgenommen worden. Es gibt hier zwei unterschiedliche Quellen, die ich da gefunden habe. In einer Quelle steht, dass die an der Mautstation in Frankreich festgenommen worden sind. Aber die andere Quelle, das fand ich plausibler, dass sie in Osnabrück festgenommen worden sind, nachdem eine Person, die durch eine Aktenzeichen XY-Folge wiedererkannt hat. Und wurden dann beide festgenommen. Aber die Sandra ist dann erstmal auf freiem Fuß geblieben, weil es gab nichts, was gegen sie vorlag. Aber er kam dann vor Gericht.
Okay.
Das ist jetzt auch ein ganz schöner, ich will jetzt das Zeitliche nochmal eingrenzen. Ich habe ja eben von 1991 gesprochen. Da hat seine kriminelle Karriere angefangen. Und die ging dann auch relativ lange. Dieser Mordanschlag, der war im Mai 1995. Und in dieser Zeit hat er dann irgendwann auch seine Freundin kennengelernt, dann war die schwanger, dann hat sie abgetrieben und das waren ja dann 4 Jahre später, wo dann das mit dieser polnischen Zigarettenschmuggelbande war und dann, dass der Bandenchef Christian K. dann den Auftrag gegeben hat, die umzubringen. Ja, und sie kam nicht weit in Osnabrück. Andere Quellen sagen Frankreich, aber gehen wir davon aus, Osnabrück stimmt, wurden sie dann festgenommen. Sandra wurde auf freien Fuß gesetzt, aber er kam dann vor Gericht, Dortmunder Schwurgericht. Und im März 1996 Urteil lebenslange Haft wegen zweifachen Mordes. Also zwei Polen wurden ja da umgebracht und der dritte hat überlebt, aber auch durch Glück, der wurde ja auch, hätte ja genauso gut sterben können. Und sie haben ja auch noch versucht, ihn umzubringen. Sie sind ja hinter ihm her und haben mit der Schrotflinte auf ihn geschossen. Aber da lag jetzt mir nichts vor. Das ist ja auch ein Verbrechen. Versuchter Mord hätte ja da noch mit. Aber er hat ja sowieso schon lebenslang bekommen.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Und ja, 1996 war das, im März wurde er dann verurteilt und saß dann im Knast. Im Mai 1996 hat er die Sandra geheiratet im Gefängnis. Und
also sie ist bei ihm geblieben.
Sie ist bei ihm geblieben, ja. Sie hat sich nicht von ihm getrennt, im Gegenteil, sie hat ihn auch noch geheiratet. Und es ist
dann hatten die da schon ein Kind wahrscheinlich auch, ne? Inzwischen.
Nein, hatten sie noch nicht.
Eins abgetrieben. Ach so, okay, sie war nicht schwanger dann noch. Okay.
Nein, da war keine Schwangerschaft. Okay. Das war schon vorher, wo sie diese Abtreibung hatte und dann war dann auch zu dem Zeitpunkt nichts weiteres mehr. Ja. Jedenfalls auf Drängen der Mutter von Norman Franz, so habe ich das gelesen, gab es dann diese Trauung. Also die hatte dann Kontakt zu der Mutter und die hat gesagt, ja, willst du den Norman nicht heiraten, dann könnt ihr auch euch besser sehen und dann tust du ihm auch was Gutes, dann fühlt er sich auch besser im Gefängnis. Ja. Und ja, in so einer Dokumentation hat sie das dann auch erzählt. Ja, sie hatte da auch ein Brautkleid angehabt in dieser JVA Hagen. Da wurde dann später hin verlegt. Hatte ein Brautkleid angehabt. So eine Stunde gab es da so Zeremonie, gab auch ein paar Gäste und er hat sie dann geheiratet im Knast.
Ja, wie läuft so eine Hochzeit im Knast ab?
Wahrscheinlich genauso wie am Standesamt.
Okay, also da kommt dann so ein Standesbeamter und dann werden die verheiratet.
Ja, genau.
Und dürfen die dann ihre Familie einladen?
Das
dürfen
weiß
die sich
nicht.
Küssen, frage ich mich auch gerade. Ja, dürfen die Körperberührung haben? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder? Bestimmt, ne?
Dürfen sie.
Bei der Hochzeit vielleicht ja.
Ja.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Und das war's. Ende. Crime-Fall abgearbeitet.
Ehrlich?
Ja, das war's.
Ach komm, da kommt doch noch was.
Nein, das glaube ich nicht.
Da kommt noch was.
Du hast gesagt, da kommt noch was.
Ja, ja. Da kommt noch was.
Das.
Also.
Boah.
Also bis hierhin. Ein ganz normaler Crime-Fall, oder?
Bis hierhin ein harter, brutaler Crime-Fall, ja, mit zwei Morden und mit zwei Mordanschlägen, ja, und einem versuchten Mord,
ja,
und mit einer tollen Trauung im Gefängnis.
Ja.
Super, ne?
Happy End.
Ja, das war's im Mai, das war im Mai 1996.
Ja.
Dann wurde er von Dortmund in die JVA Hagen verlegt. Also ist ja auch im Ruhrgebiet, kennt er ja, eine Stadt im Ruhrgebiet. Jule, du wohnst ja auch in der Nähe, ne? Du weißt ja, JVA Hagen, selber schon mal da gewesen? Oder dran vorbeigefahren?
Nee, aber in Gelsenkirchen, da fahre ich immer vorbei, am Knast Gelsenkirchen. Und Knast Essen kenne ich natürlich auch zu Genüge.
Kennst du auch?
Auch von innen, den kenne ich tatsächlich sogar auch von innen. Das war der Hammer, da haben wir sogar schon mal gedreht im Knast Essen, aber Hagen noch nicht.
Ja. Kommt vielleicht nochmal.
Ich kenne den Knast, ich fahre immer am Knast Rheinbach vorbei.
In Rheinbach gibt es ein Gefängnis?
Ja klar, JVA Rheinbach.
Ja.
Da fahre ich immer dran vorbei und ich weiß auch, wie es da drinnen aussieht, weil ich neulich den Film Rheingold gesehen habe.
Echt?
Über diesen Rapper aus Bonn. Und der saß nämlich irgendwann im Knast und haben die in der JVA gedreht.
Und welcher Rapper aus Bonn war das?
Das war, wie heißt der nochmal? Weißt du, wie der heißt?
Chata.
Chata, genau.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich hoffe, weiß ich nicht.
Schon mal gehört, Jule, den Namen? So ein...
Nee, aber irgendwie klingelt da ein bisschen was. Aber ich bin mal gespannt. Wenn du jetzt weiter erzählst, dann möchte ich bestimmt in der JVA Hagen drehen.
Ja, JVA Hagen. Er wurde dann dahin verlegt. Und ja, am 11. März 1997 ist er ausgebrochen. Aus dem Knast ausgebrochen. Und die Sandra hat ihm dabei geholfen.
Ach,
und er wollte sie auch
in der Hochzeitstorte der Schlüssel oder die Pfeile oder sowas bestimmt.
Der Klassiker. Boah.
Er wollte sie auch aus dem Grund heiraten, damit sie mehr Kontakt haben können. Weil mehr Besuchsrecht, auch Körperkontakt ist dann erlaubt. Also die haben so Händchen gehalten etc. Ach,
siehst du, genau, dann ist das erlaubt.
Ja.
Wie, und wie, weißt du, wie sie ihm helfen konnte?
Ja, ja, klar. Also ich habe, wo man das so liest, hier Pfeile in der Torte, denkt man doch, ah ja komm, sind wir hier im Lucky Luke Comic oder was, brechen hier die Daltons aus?
Ja,
ja, ja, aber er hat die Gitterstäbe durchgesägt mit Sägeblättern.
Das gibt's doch nicht.
Krass.
Das ist der Hammer.
Der hat Gitterstäbe in seinem Knast durchgesägt.
Ach.
Sandra hat sie mitgebracht.
Sandra hat sie mitgebracht. Das gibt's doch nicht. Und wie hat er das geschafft, dass der das, weil das hat er mir nämlich tatsächlich in der JVA Essen, da haben wir nämlich mal gedreht. Und der Gefängniswärter, der war der Hammer, der hat nämlich wirklich gesagt, die Insassen, die machen ja tagtäglich nichts anderes, als sich von morgens bis abends damit zu beschäftigen, wie komme ich da raus. Und die kommen auf die aberwitzigsten Ideen. Das glaubt man gar nicht. Also da werden Schlüsselabdrücke gemacht aus allen möglichen Materialien, Klopapier, alles mögliche. Also alles gibt es da. Da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt.
Aber in den meisten Fällen...
Und die...
Die meisten Versuche scheitern ja, ne? Scheitert
ja eigentlich. Aber wie hat... Und vor allem, wenn er das doch durchsägt, wie hat er das denn das geschafft, dass das dann erst an dem Tag des Ausbruchs sozusagen... dass er da rauskommt. Davor muss er das ja immer fein säuberlich wieder reingesetzt haben.
Der hat das in einer Nacht gemacht. In einer Nacht.
Wahnsinn.
Ja.
Boah.
Also, die haben das.
In einer Nacht kriegt man solche Gitterstäcke durchgesägt.
Ja.
Boah.
Also, es war so, die Sandra hat ihn öfters besucht und hat dabei einen metallenen Gürtel oder einen Gürtel mit Metall. Schnalle getragen und Norman hat das ihr auch so gesagt, dass sie das so machen soll und der Metalldetektor ist dann immer angeschlagen, dann musste sie den Gürtel ausziehen und nach mehreren Versuchen haben die dann gedacht, ja, dann würden dann die Wachen etwas nachlässiger werden und sie wurden dann auch nachlässiger und in dem Gürtel mit Tesafilm reingeklebt hatte sie die Sägeblätter. Und hat den Gürtel dann irgendwie ausgezogen, dann da so hingelegt, ah ja, der Gürtel, der piept ja immer, ne, alles klar.
Das ist schon raffiniert.
Und obwohl sie unter Beobachtung dann auch standen, wenn sie sich besucht haben, hat sie es trotzdem geschafft, ihm diese Sägeblätter zu übergeben. Und dann hatte er sie.
Wahnsinn.
Ja, und hat dann...
Die waren ja dann wahrscheinlich auch so biegsam, ne? Das war ja nicht eine Säge, sondern nur die Blätter.
Nur die Sägeblätter, ja. Irgendwie so mit Diamant beschichtet oder so.
Geschafft, ja, Wahnsinn. Ja. Boah.
Sehr krass.
Und dann hat er dann in der Nacht, in derselben Nacht noch, wo die sich dann getroffen haben und das übergeben haben, hat er dann so 3 bis 4 Stunden, irgendwie so um 11 angefangen, hat er dann angefangen, diese Gitterstäbe aufzusägen. Und er war noch nicht mal alleine im in der Zelle. Er hatte noch einen Zellennachbarn.
Und der hat zugeguckt, oder was?
Und der hat zugeguckt. Und der Zellennachbar hat dann später auch ausgesagt, ja, der hat mich bedroht. Der hatte auch so eine Nagelschere dabei gehabt. Die hatte mir an den Hals gedrückt und hat gesagt, du bist hier ruhig und du löst doch hier keinen Alarm aus und so weiter. Der hätte ja auch sagen können, hier willst du mitkommen oder so. Mhm. Nö, das stand gar nicht zur Debatte. Der ist dann auch da geblieben. Als
das
ich dann,
dachte ich jetzt auch, dass der dann auch mitgeht.
Ist nicht mitgegangen.
Ist nicht mitgegangen.
Ich glaube, Jörg K. war es.
Ja, vielleicht saß da ja nur irgendwie 2 Jahre ein oder so und der denkt sich so, ach komm.
So, dann riskiert er das.
Ja, genau, wieso soll ich das riskieren?
Ich weiß nicht, weswegen.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du danach gefangen wirst, ist ja wahrscheinlich auch ziemlich hoch. Oder?
Die ist hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann gefangen wird. Ja.
Stimmt, und dann riskierst du hinter die Strafe, die du noch hast irgendwie, ne? Mhm.
Ja, und ja, er hat dann, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil in dem Artikel, den ich da gelesen habe, war das dann eine Aussage, aber es wurde auch direkt geschrieben, ja, Norman Franz erzählt viel und gerne. Deswegen weiß man nicht, stimmt das? Weil er hat gesagt, als er da die Gitterstäbe durchgesägt hat, hatte er auf seinem CD-Player in Dauerschleife Time to Say Goodbye laufen lassen.
Ja. Das klingt ja auch richtig cool für so einen Hollywood-Film.
Ja, absolut, ne?
Hat er schon alles vorbereitet.
Ja, deswegen setzen wir das auch mal auf unsere Zart und Bitter Playlist, oder? Von Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.
Ja,
er hat dann die Gitterstäbe durchgesägt und was hat er gemacht? Er hat sich mit einer selbstgebauten Leiter aus Bettlaken, Henkeln von irgendwelchen Eimern und so Besenstiel-Elementen, die er sich da zusammengebrochen, gesägt hat, hat er sich eine Leiter gebastelt und hat sich abgeseilt aus dem Gefängnis. Dann kam er irgendwie an eine Regenrinne, ist da runter und war auf der Straße und draußen hat die Sandra im roten Polo auf ihn gewartet, eingestiegen und adios.
Ab nach Portugal oder was?
Sind die beiden dann weggefahren. Sie stand
Wahnsinn,
da.
Warum hat man den denn nicht gesehen? Weißt du das? Da sind doch immer Posten auch, ne, draußen.
In der JVA Hagen ist es keinem aufgefallen erstmal. Er hat dann sogar noch ausgesagt, dass er, als er sich da abgeseilt hat, wäre er am Fenster von so Wärtern vorbeigekommen und der Wärter hätte ihm den Rücken zugedreht. Sonst hätte der ihn gesehen.
Das ist ja krass. Ja. Und der Mitgefangene, hat der nicht Alarm geschlagen? Weil er wurde ja nicht mehr bedroht.
Vielleicht dann irgendwann mal, aber ich glaube, er hat nichts gesagt, weil sie sind dann erstmal Richtung Osten gefahren, Weimar etc. und ist erstmal keinem aufgefallen. Was heißt keinem aufgefallen? Natürlich aufgefallen, aber die Flucht wurde erstmal geglückt. Genau, die waren weg. Hat sich sogar in einem Hotel im Osten mit seinem richtigen Namen eingecheckt. Er war wohl auch dann schon nervös und hat Fehler gemacht. Aber trotzdem, dass er sich da mit seinem richtigen Namen gesuchter Ausbrecher eincheckt. Ja. Übrigens, zu dem Zeitpunkt, weil die haben sich ja dann als Ehepaar auch öfters gesehen, war Sandra wieder schwanger. Also offenbar ist da auch der Kontakt, der intime Kontakt erlaubt. Möglich gewesen. Ja. Da hätte sie ihm ja auch dann die Sägeblätter geben können. Aber so wie ich das gelesen habe, war das dann an dem Tag, dass sie ihm das insgeheim in die Hand gedrückt hat und es hat keiner gemerkt. Ja, dann waren sie dann erstmal im Osten und ja, was sollten sie machen? Keine Knete. Also der Schwerkriminelle Norman Franz hat dann wieder angefangen, Kioske zu überfallen. Selbst hier so ein paar Zeitungsläden und alte Damen überfallen, ihr Handtasche geklaut und haben sich dann mit dem zusammengeklauten Geld so ein bisschen dann versucht, über Wasser zu halten, weil sie hatten kein Geld. Und ja, dann war das dem Norman aber nicht genug, es hat ihm nicht gereicht. Und ja, ein paar Monate später.
Echt, so lange waren die da unterwegs?
Ja, ja, also zuerst mal.
Sehr krass.
Relativ kurz nach der Flucht haben sie einen Geldtransporter überfallen, beziehungsweise er hat einen Geldtransporter überfallen. Und zwar waren das Einzahlungen auf eine Bank, so ein gepanzertes Fahrzeug, was da irgendwie zur Dresdner Bank fahren wollte und hat Geld eingezahlt. Und da hat er 15.000 Mark erbeutet. und hat den Wachmann erschossen dabei, der das Geld einzahlen wollte.
Boah, ey, wie krass kriminell.
Einfach abgeknallt.
Und hat sie das dann mitgekriegt?
Das hatte sie nicht mitbekommen. Ja, das hatte sie nicht mitbekommen. Und ein paar Monate später hat er gesagt, so jetzt machen wir nochmal was Größeres, weil das waren nur 15.000 Mark, was Größeres. Und da haben die an einem Metro-Kaufhaus gewartet, dass die Wochenendeinnahmen abgeholt werden, auch von einem Geldtransporter. Das waren 500.000 Mark und er hat zwei Wachleute erschossen. Und da war sie dabei. Und sie hat das mitbekommen und sie war schockiert, dass sie dann gesehen hat, zu was er fähig war. Keine Ahnung, was sie gedacht hat, was er vorher so gemacht hat.
Ja,
und
eben.
Sie wusste ja auch, weswegen er dann im Gefängnis saß, wo er dann ausgebrochen ist. Aber das hat ihr dann nochmal anders irgendwie die Augen geöffnet und sie war dann schockiert und er hat sie dann auch angeschrien, hier, pack die Geldkassetten los, einladen alles. Und sie sind dann auch unerkannt wieder geflohen und haben dann irgendwo in einem Wald die Geldkassetten aufgebrochen und er war dann ganz euphorisch, als sie dann festgestellt haben, 500.000 Mark haben sie dann erbeutet. Und ja, später hat sie dann ausgesagt, die Sandra, dass...
Jetzt hast du aber schon gespoilert, weil später ausgesagt, das heißt, wahrscheinlich wurden die irgendwann gekriegt.
Ja, sonst könnte ich die Story doch irgendwie nicht erzählen, oder?
Weiß ich nicht, der kann ja auch noch auf freiem Fuß sein.
Ja, aber diese Sachen, die sie da erzählt. Naja, später hat dann die Sandra... Die Sandra hat später dann ausgesagt, dass sie sich die ganze Zeit die Hände gewaschen hat und dass sie den Geruch von dem Rasierwasser von einem Wachmann nicht mehr aus der Nase bekommen hat. Und das ist auch irgendwie glaubhaft. Sie war wirklich da total schockiert und auch und wurde auch immer so manipuliert von ihm. Aber sie hat ihm zur Flucht verholfen. Sie ist Komplizin und Mittäterin. Und dann kann man sich da nicht mehr rausreden. Ja, ich habe es ja nur aus Liebe getan oder so. Sie war da richtig mit. Sie hat zwar keinen Wachmann erschossen, aber wer weiß, was da noch passieren
Vor allem, wenn der danach ja wieder angefangen hat, das überlege ich schon die ganze Zeit. Ne? Wenn er ja im Knast saß, dann kann er ihr ja vielleicht noch einmal sagen, so, hilf mir jetzt hier raus.
Ja, und dann ist aber
dann
Ende.
Dann bessere ich mich. Ja. Dann tue ich alles und wir beginnen ein ganz neues Leben. Aber dann fängt er ja wieder an damit. Spätestens dann muss sie ja sagen, hör mal, jetzt ist mal hier Feierabend. Ne? Schrecklich, ja.
Ja, und nachdem sie diesen Bruch dann gemacht haben und dass er die Wachmänner erschossen hat, ja, dann wurde ihnen das mit ihrem roten Polo, der doch dann schon jetzt öfters mal gesehen wurde, ein bisschen zu heiß. Und dann haben die den am Stuttgarter Flughafen abgestellt und haben sich in Esslingen bei irgendeinem Bekannten ein BMW gekauft. Und hatten da auch von diesem Bekannten, weil das war ja auf seinen Namen zugelassen, sich irgendwie so einen Zettel unterschreiben lassen, ja, hiermit bestätige ich, dass die mit dem Auto rumfahren dürfen für den und den Zeitraum, irgendwie sowas. Auch ein bisschen seltsam, aber jedenfalls wollten die das haben oder haben das gemacht, warum auch immer. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ich will den ja nicht ummelden auf meinen Namen. Und falls ich angehalten werde, ja, so kann es eigentlich nur sein. Und falls ich angehalten werde und die fragen, warum haben sie denn das Auto vorm Herrn sowieso, dann kann er das dann irgendwie, vielleicht hat er sich das so versucht auszudenken. Ja, jedenfalls sind die mit dem Auto bis nach Portugal gefahren.
Krass.
Ja. Und haben in Portugal dann...
Dass sie so davon kommen.
Ja. Und haben in Portugal, dann hat er den Namen Michael Stüver angenommen und hat in Portugal ein Haus gekauft für 200.000 Mark, hat sich eingekauft in so eine Immobilienmaklerfirma und hat da als Immobilienmakler gearbeitet. Und ja, seine Frau hat dann da auch das Baby bekommen. Sie war ja schwanger. Und die haben dann da eine Zeit lang, ja, zwar immer Angst gehabt, dass die jederzeit festgenommen werden, aber sie haben da als Nadine Stüver und Michael Stüver gelebt. In der Nähe von Faro, wie heißt der Ort? Ich spreche ihn, glaube ich, nicht richtig aus. Albufeira, schon mal gehört?
Ja, sag mir was.
Das ist in der Nähe von Faro, also ganz im Süden von Portugal. Mhm. Tolles Land, tolle Ecke.
Ja.
War bestimmt nicht schlecht dort. Aber hier in Deutschland, riesige, Ausschreibung, Europol, Interpol, internationaler Haftbefehl. Also die haben wirklich mit allem, was sie haben, nach diesem Typen gesucht, nach diesem Schwerverbrecher, der da auf der Flucht ist, der aus der JVA Hagen, ein Doppelmörder, und hat dann auch noch drei Wachleute bei seinen Raubüberfällen umgebracht. Ist ja klar, dass die Polizei da mit Hochdruck nach diesem Typen sucht,
ja,
und die den auch als super gefährlich einschätzen.
Ja.
Ja. Ja. Und der fährt da in Portugal mit der Karre dann darum. Ja, und dann macht er einen Fehler. Er fährt mit der Karre halt weiter rum und hätte die Karre ja da auch loswerden können. Er hatte ja genug Geld, hatte sich da irgendwie, wäre mit einem Mofa rumgefahren oder mit einem Roller. Aber da fuhr halt ein Auto mit einem deutschen Kennzeichen rum. Und es gab dann irgendwie so eine Polizeikontrolle von der portugiesischen Polizei. Und da ist er einfach weitergefahren. Es hat nicht angehalten und die haben dann gedacht, okay, das ist aber verdächtig.
Ja.
Und haben dann das Kennzeichen nach Deutschland gegeben und haben gesagt, hier, guck da mal nach, was ist da los und so weiter. Ja, und dann ist dann die Polizei ja, auf einen Herrn sowieso in Esslingen angemeldet. Da fahren wir mal hin und fragen den mal.
Ja.
Ja, und kam dann, der hat dann ausgepackt und hat dann gesagt, wem er das Auto verkauft hat. Wahrscheinlich haben die dann da auch geschickt nachgefragt und sind und haben da schon vielleicht auch einen Verdacht gehabt, dass das nicht einfach so, der hätte ja auch sagen können, ja, das wurde mir geklaut oder so, aber ich glaube, die wussten schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als wenn der sich da vielleicht eine Geschichte ausgedacht hätte. Jedenfalls wussten sie dann, hey, unser Norman Franz fährt in Portugal rum und ja, und das BKA hat dann mit den portugiesischen Polizisten zusammen, da gab es dann so Zielfahnder, hast du auch schon mal gehört, dass den Begriff Zielfahnder, das sind so ja, Polizisten, die dann so ganz planmäßig und aktiv auf die Suche gehen nach ganz bestimmten gesuchten Personen.
Ja.
Ja, also konzentrierte Ermittlungen, und es gab dann halt auch spezielle Zielfahnder für Norman Franz. Ich weiß aber jetzt nicht, wer ihn letztendlich festgenommen hat, ob das die portugiesische Polizei war oder die deutsche Polizei. Aber ich glaube, die deutsche Polizei war da auch mit vor Ort. Und dann?
Ja, die haben wahrscheinlich das Auto gesucht, ne? Letztlich.
Hm?
Ja, diesen BMW haben die dann in Portugal gesucht.
Ja, also
wo ist der und wo fährt der rum?
Ja, nachdem dann klar war, dass nicht irgendeiner mit dem Auto rumfährt, sondern der Norman Franz, haben die sich dann natürlich auch mit den portugiesischen Behörden zusammengetan. Und dann war auch ganz schnell klar, wo der ist. Also die hatten den da auf dem Schirm.
Ja.
Ja. Und das Auto fuhr ja dann da auch weiterhin rum. Mhm. Also das war dann nur noch ein ganz kleiner Schritt, den dann auch wirklich zu beschatten. Und die sind nicht einfach dann hin und haben den verhaftet, sondern haben ihn beschattet, weil sie wussten, der ist super gefährlich. Und den wollen wir in einem Moment, wo er sich sehr sicher fühlt, dann verhaften. Mhm. Und so ist es dann auch passiert. Hat sich dann widerstandslos festnehmen lassen, auch die Sandra.
Ja, was war denn das für ein Moment?
Wahnsinn. Moment,
das muss beim Einkaufen.
Beim Einkaufen?
Ja, sind irgendwie mit dem Kinderwagen zum Einkaufen und dann zack, hatten sie ihn gehabt.
Ja.
Und ja, und Sandra wurde jetzt auch nicht mehr, ja, die wusste ja von nichts und so weiter, die ist Komplizin.
Ja, ja.
Mittäterin
jetzt war sie auch
quasi
dabei bei diesem einen Überfall.
Ja,
ne?
Ja. Und
wo es auch Tote gab, meine Güte.
Ja, genau. Und ja, sie war dann im Frauengefängnis mit ihrem kleinen Kind. Sie hat dann auch später gesagt, in so einer großen Zelle mit irgendwie 40
Personen. Die wurden dann wieder nach Deutschland überführt.
Ja, die waren erstmal in Portugal.
Okay.
Und sie war im Frauengefängnis mit dem Kind und er war dann im Zentralgefängnis Lissabon. Und er sollte dann nach Deutschland ausgeliefert werden. Aber er wollte nicht nach Deutschland ausgeliefert werden. Er hat da mehrere Beschwerden eingelegt. Also hat das dann auch immer ein bisschen länger gedauert. Und die Sandra mit dem Kind wurde aber dann schon nach Deutschland ausgeliefert und saß dann dort im Gefängnis. Und also die Sandra war dann schon in Deutschland. Ja, und was soll ich sagen? 28. Juli 1999 ist er geflohen aus dem Gefängnis.
Ja, wie schon wieder?
In Lissabon. Gitterstäbe durchgesägt, und mit einem Bettlaken abgeseilt. Man weiß nicht genau, wie er es geschafft hat.
Wo hat er denn die Säge herbekommen?
Man weiß nicht genau, wie er es geschafft hat. Die vermuten, dass er einen Helfer im Gefängnis hatte.
Ja, Wahnsinn.
Aber wer soll ihm da geholfen haben? Warum? War er da irgendwie schon vernetzt mit anderen Kriminellen? Schon, er hat, war ja da
der
jetzt
hatte
schon einige
Affäre.
Monate.
Der hatte eine Affäre da in Faro.
Ja, vielleicht.
Und hat
vielleicht
die da reingelockt und manipuliert. Wenn das nämlich so ein Typ ist, der so gut manipulieren kann, dann schafft er das auch da.
Es war sogar so,
ach, Wahnsinn,
ja, dass dieser Norman Franz es auch geschafft hat, mit der Sandra zu telefonieren. Obwohl das eigentlich nicht geht. Ja, er hat seine Mutter angerufen und die Mutter hatte zwei Telefone. Und dann hat die Mutter irgendwie auf dem anderen Apparat mit der Sandra gesprochen, da hat die Telefonhörer aneinander gehalten und da konnten die sich unterhalten. Und er hat gesagt, dass er hier wieder ausbricht und er holt sie aus dem Gefängnis raus, wo sie sitzt. Ja, okay. Dann wird es langsam ein bisschen, wie soll er das alles anstellen? Und sie hat auch gesagt, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Du holst mich hier nicht aus dem Gefängnis raus. Ich will nicht gerettet werden. Ich werde jetzt hier nach Deutschland mit meinem Sohn. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Sohn ist.
Ja, vor allen Dingen schon wieder auf der Flucht. Ne?
Ja, genau. Also sie hat das dann quasi abgelehnt.
Ich glaube ja auch, dass dieses auf der Flucht leben muss ziemlich anstrengend sein.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das glaube ich auch.
Also ich stelle mir das jetzt nicht so toll vor.
Ja. Ich habe jetzt auch kein Mitleid mit denen, aber das muss echt schlimm sein. Man hat ja permanent Angst, dass man jetzt geschnappt wird und im Knast landet, ne? Oder Schlimmeres.
Vor allen Dingen, ey, wie kann man, also wenn man schon, wenn einem so eine Flucht gelingt, ja, und dann fährt man, kauft man sich ein neues Auto und fährt dann nach Portugal und hat es vielleicht sogar fast geschafft, unterm Radar zu landen und nicht mehr aufzufallen und auch ein normales Leben als Immobilienmakler zu führen. Ey, da verkaufe ich doch dieses scheiß deutsche Auto.
Ja, er wusste ja, dass er vielleicht wieder aus dem Gefängnis ausbrechen kann.
Es ist, also das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Am 28. Juli 1999 hat man Norman Franz zum letzten Mal gesehen.
Nein, hör auf.
Nein.
Ist nie wieder aufgetaucht.
Nein, nein.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja. Europol, Interpol, Fahndung, wurde sogar 2021.
Du, wie alt war der denn da? Dann lebt er jetzt
ja
noch.
Ja klar, der ist... Der ist Jahrgang 1970, der ist 53, 54.
Ja, der ist 5 Jahre älter als ich.
Und die Sandra?
Sandra hat 6,5 Jahre im Gefängnis gesessen.
Ja.
Hat sie abgesessen und hat auch verdeckt, so mit Perücke und Sonnenbrille in der Dokumentation darüber geredet. Und hat erzählt, dass er sie auch so manipuliert hat, dass sie ihm hörig war und ja, dass sie auch die Entscheidungen bereut, die sie da gemacht hat. Und ja, Jule, ich schick dir mal kurz über WhatsApp. Du hast dein Handy da, oder?
Ja, habe ich hier.
Kann ich dir mal kurz das ist aktuell, vom BKA den Fahndungsaufruf. Es gibt auch 100.000 Euro Belohnung auf ihn. Und ja, Stefan, dir zeige ich das mal. Da siehst du ihn.
Wahnsinn.
So sieht er aus.
Oh, krass.
Meine Güte.
Das ey, den kenne ich.
Du, ich kann heute nicht schlafen. Was machst du denn da?
Den habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Das Bild ist 23 Jahre alt. Es gibt nichts Aktuelleres.
Ey,
Das ist krass. Das aktuellste Bild von ihm, von 1999.
Das gibt's ja gar nicht.
Stefan, du hast gerade so ganz spontan gesagt, den habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Ey, oder?
Der kommt mir auch total bekannt
vor. Der kommt mir also irgendwie so bekannt vor.
Der sieht irgendwie, der hat einen ziemlich markanten Mund und das Auge,
ja, aber
da guckt er auch so ein bisschen schräg.
Ja, aber ich finde, der sieht gar nicht aus wie ein Verbrecher.
Norman,
Der könnte auch ein ganz normaler Medizinstudent sein.
Sieht er nicht?
Total.
Hat er nicht ein
meine
bisschen?
Meine Güte, Mord.
Der sieht so normal aus.
Hat er nicht ein bisschen aller Weltgesicht?
Aber der kann doch nicht. Und der ist nie wieder jetzt irgendwo aufgetaucht. Der hat doch jetzt dann hat er jetzt einen anderen Namen und der macht's ja jetzt geschickter. Tja. Der hat's ja damals verpatzt. Genau da hat er sein Auto nicht verkauft.
Ja,
der jetzt macht das ja geschickter. Jetzt ist er irgendwo auf den Philippinen und hat da eine neue Frau.
Ja, Bali oder so.
Gibt's ja nicht. Och, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja gar nicht zu glauben.
Ich wette, der hat noch Kontakt zu seiner Frau mit dem Kind. Auf jeden Fall.
Auch.
Wahrscheinlich hat er das Kind sogar auch ein paar Mal schon gesehen.
Jule, glaubst du das auch?
Ja das glaube ich auch.
Auf jeden Fall. Und die hält dich.
Absolut. Man kann nicht als Eltern, auch wenn das der schlimmste Verbrecher der ganzen Welt ist, aber er ist auch ein Vater. Und der wird irgendwo sein und wissen, was mit seinem Kind ist. Da bin ich mir total sicher.
Glaube ich auch.
Total sicher. Bis dahin, dass die Sandra immer noch Kontakt zu dem hat. Ich möchte nicht über sie urteilen, um Gottes Willen. Ich kenne sie
jetzt nicht,
da bin ich
nicht
drin in dem Fall. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie Kontakt zu dem hat und das aber schützt und das jetzt auch geschickter macht. Also auch sagt, wir können jetzt aber nicht mehr zusammenleben. Du lässt mich in Ruhe, aber ich versorge dich mit Informationen oder so. Selbst das kann ich mir vorstellen.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Polizei die noch irgendwie beobachtet oder abhört oder so.
Ja, aber dann würden sie den doch schon einkassieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, die können ja,
ach, sie, oder meinst du die Sandra?
Ja, also diese Sandra.
Sandra abhört, ja, das kann natürlich gut
sein.
Also
die
sein.
Mutter,
stimmt.
Die Mutter von seinem Kind.
Sie kann nicht, ja, richtig, sie kann nicht mal eben so mit dem Kontakt aufnehmen, ne? Da
ich glaube,
ist auch wieder
nicht,
richtig.
Weil,
auf jeden Fall.
Wie abgefahren. Sowas, aber das ist ja unglaublich.
Also er hat sie doch auch nur geheiratet, weil er sie brauchte für die Flucht. Er hat sie
doch
auch so
manipuliert. Ja, jetzt ist der ja noch nicht mal, wenn man den so sieht. Ich dachte jetzt, dann ist das vielleicht so einer, der so total super hübsch ist, weißt du, und ganz besonders gut irgendwie so mit Frauen dann irgendwie kann, der so total geschickt ist. Jetzt ist der ja so, meine Güte, also der sieht ja
gewöhnlich
also jetzt auch nicht
aus.
Besonders schlimm aus, aber so total total dahergelaufen, also völlig normal.
So unscheinbar irgendwie.
Ich habe auch
völlig
noch
unscheinbar.
Ja.
Ich habe auch
meine
noch nicht.
Güte.
Ich habe auch noch eine Stimmprobe von ihm. Das kann man auf auf der BKA-Seite. Und zwar es gibt da auch so eine Seite von Europol, Europe's Most Wanted. Da auf der Liste steht er auch drauf. Es gibt die Vermutung, dass er vielleicht sich nach Marokko abgesetzt haben könnte, aber letztendlich gibt es gar keine Spur. Übrigens, auf dieser Europe's Most Wanted Liste steht auch der Jan Masalek von diesem Wirecard-Skandal.
Ja.
Also mit solchen kriminellen Größen ist er da.
Der ist ja in Russland, glaube ich. Ne?
Ich weiß es nicht genau, glaube ich. Naja, aber wir können uns diese Stimmprobe mal anhören. Ich glaube, die wurde mal bei so einem Gefängnistelefonat aufgezeichnet. Und warum genau dieses Fragment als Stimmprobe veröffentlicht wurde, keine Ahnung. Aber es wurde dann mal vor ein paar Jahren dort gebeten, wer kennt die vielleicht diese Stimme?
Ich habe gerade mit dem gesprochen, ne?
Mhm.
Also der ist super, auf jeden Fall. Und Ende der Woche, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins Gericht überführt.
Mhm.
Und da wird dann entschieden, ob ich ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorhängst statt. Ende der Woche, jetzt weiß ich wann genau.
Yeah, yeah.
Also ich weiß auch nicht, ob das die endgültige ist. Auf jeden Fall ist das schon mal so eine Verhandlung, so worum es darum geht.
Mhm.
Mach das mit dem Bekannten ruhig. Und, wenn er das erledigt hat.
Weißt du das?
Ich habe gerade die Ehefrau angerufen, weißt du, von dem Mann.
Ja, ja, ja.
Also die war nicht da, aber ich habe im Büro angerufen. Der ist jetzt unterwegs, der probiert die überall zu...
Das war's. Das
Wahnsinn.
Ist
da, weißt du, das ist das die Sandra, die da mit Ja antwortet?
Keine Ahnung.
Weiß man nicht. Wahnsinn, weil die ist ja voll hell, die Stimme. Der klingt wie so ein kleiner Junge.
Ja, eben.
Wie ein kleiner, meine Güte.
Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das wäre eine Frau.
Und
seine Stimme wäre die da im Hintergrund, aber die sagt ja nur so ein bisschen, Aber seine Stimme ist im Vordergrund, die hell und auch ein bisschen weiblich klingt. Im Hintergrund pfeift auch einer so ein Lied. Also ich glaube, der war da so im Flur von so einem Gefängnis.
Im Knast, kann man sich so richtig vorstellen. Und der, Wahnsinn. Und dann ist der dann fünffach Mörder oder was? Fünf Menschen erschossen, ermordet.
klingt überhaupt nicht wie ein Verbrecher, wie ein Schwerverbrecher. Überhaupt nicht.
Nee.
Wie so ein kleines Jüngelchen irgendwie so.
Ja.
Ist aber trotzdem einer der gefährlichsten deutschen Verbrecher und auf der Flucht seit 1999.
Einfach weg.
Ja.
Boah.
Ja, dann ist er ja mittlerweile auch schon so, ja, ich glaube so über so 53, 54. Ja. Also wenn er jetzt noch weiter durchhält, dann hat er es ja dann auch irgendwann geschafft, sein Leben in Freiheit zu leben.
Vielleicht, weil der ja ein Schwerkrimineller ist und seine ganze Biografie, vielleicht lebt er auch nicht mehr, weil er sich durch seine weiteren, er muss sich ja seinen Lebensunterhalt mit Verbrechen oder vielleicht hat er dem auch irgendwie abgeschworen und arbeitet als Hausmeister.
Ja, kann auch sein, ja. Oder irgendwo auf dem Bau.
Oder Priester.
Ja, wird man das so leicht? Kann man sich da?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der wird weiter kleine Verbrechen verüben und vielleicht auch mal an die falschen Leute geraten. Und
ja, aber das wäre dumm. Ja. Dann würde er ja irgendwann wieder ins Visier geraten. Ja. Ich denke mal, der hält jetzt komplett die Füße still.
Und das wäre vielleicht dann schon aufgetaucht, wenn der irgendwo als Leiche, wäre er ja irgendwo bestimmt mal aufgetaucht. Wenn er entweder ermordet oder sich selbst das Leben genommen hätte oder sowas, dann hätte man das vielleicht schon mal gewusst. Dann gäbe es einen Abschluss.
Also, ne? Auf
so
der Seite
ist jetzt tatsächlich die Vermutung.
Ja, auf der Seite steht auch, er spricht Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Ob er das schon vorher ein bisschen kannte oder nur dort sich beigebracht hat, wie auch immer. Aber hat man auch gedacht, vielleicht in Südamerika. Es gab dann auch bei irgendwelchen Aufrufen, dass dann auch, das haben wir ja auch in der Folge davor gehabt, da haben Leute gesagt, sie hätten ihn als Backpacker in Indien gesehen oder in Südamerika als Tourist, aber alles nicht so.
Paraguay wäre ja das richtige Pflaster, weil da gibt es doch irgendwie gar keine, ne, da,
keine Auslieferung.
In Paraguay kann man richtig untertauchen. Da gab es mal einen Vermisstenfall, Entführungsvermisstenfall von zwei Kindern, von einem Geschwisterpaar, wo der Vater die nach Paraguay entführt hatte und die über 17 Jahre wurden die nicht gefunden. Weil es da keine, da gibt es irgendwie kein Abkommen oder so. Ne? Man kann da nicht nachforschen in Paraguay.
Okay. Das ist sowas,
in Paraguay.
Dass es sowas gibt, ne? Solche Länder, wo man nicht. Ja, aber zum Beispiel.
Da hat Deutschland keinen Zugriff irgendwie.
Die hatten auch irgendwie gefälschte Pässe. Woher?
Ja.
Und jetzt, wenn er da zum Beispiel ausgebrochen ist, klar, diese erste Flucht, wo die da noch in Deutschland waren, Anfang der 90er oder Mitte der 90er, klar, dass die sich dann mit gefälschten Pässen, aber wie soll er dann da jetzt drankommen, um aus Portugal auszureisen oder ein Flugticket zu bezahlen? Hat keine Kreditkarte, du kannst mit Bargeld überhaupt ein Flugticket bezahlen? 1999.
Ich glaube, mit den richtigen Kontakten kannst du bestimmt alles. Ich glaube, da kommst du an alles dran. Ja. Wenn du für irgendwen dann krummes Ding drehst, bei irgendeinem Deal hilfst oder sowas, dann kriegst du dafür dann irgendwie deinen Pass oder so. Also das glaube ich schon.
Der hat sich eine neue Identität aufgebaut, rennt da mit einem neuen Personalausweis rum, irgendwo in Bali.
Ja. Aber es gibt genügend Leute, die auch sagen, dass der eventuell noch in Portugal ist.
Das glaube ich nicht.
Nach Portugal einfach, weil er da Kontakte noch hat. Und weil er bestimmt, ich komme von meiner Theorie nicht weg, der hatte da eine Affäre, die ihm geholfen hat, da rauszukommen aus dem
Vielleicht.
Das ist eine krasse Theorie.
Oder seine Mutter. Weißt du was darüber, ob seine Mutter irgendwie noch so Kontakt zu ihm hatte oder hat oder ihn unterstützt hat, weil das ja auch wiederum verständlich ist. Obwohl die ist ja dann jetzt auch schon sehr alt. Ja.
Also mein Tipp wäre, an dieser Mutter von seinem Kind dranbleiben. Und an dem Kind, an dem Kind auch, weil ich wette, der will irgendwie nochmal sein Kind sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird es irgendwo
so,
auch nochmal einen Kontakt.
Ab und zu mal so eine Karte kommt.
Ja,
oder so.
Irgend sowas.
Ab und zu kommt eine Karte dann zum, oder andersrum.
Ja, oder ein Telefonat.
Sie schickt irgendwie eine Karte an irgendein Postfach auf den Antillen und er holt das dann irgendwann mal ab. Aber obwohl das überwachen die ja wahrscheinlich, wenn er da gesucht wird. Klar, mit internationalem Haftbefehl und sowas. Das haben die ja dann auch auf dem Schirm, was wir jetzt hier uns zusammen überlegen. Irgendwie.
Die haben mit Sicherheit viel auf dem Schirm, ja.
Ja.
Meinst du, der hat sich vielleicht irgendwie sein Gesicht verändern lassen oder so, damit der dann nicht mehr auffällt? Weil er sieht ja immer noch so aus, wie er aussieht, eigentlich.
Aber wenn der jetzt sogar, überleg dir mal dieses Gesicht, und wenn der jetzt eine Perücke trägt, mit irgendwie ganz dunklen, keine Ahnung, vielleicht sogar längeren Haaren, Zopf zusammengebunden oder Käppi auf, ein bisschen fülliger, dann erkennst du den auch schon direkt wieder nicht. Oder ein Bart im Gesicht plötzlich. Einen dunklen Bart im Gesicht. Dann erkennst du den null mehr.
Ich könnte den überhaupt nicht beschreiben. Genau.
Den würdest du übermorgen in der U-Bahn nicht mehr erkennen.
Ja, ja, der sieht halt so 0815 aus. So
ja, deswegen, wir haben beide spontan gesagt, den kenne ich doch.
Ja,
der kommt mir so vor, als hätte ich den gestern erst gesehen.
Also
so.
vom Gesicht her sieht er aus wie so ein ehemaliger Mitbewohner, der mehr Medizin studiert hat. Der hat genau dieselben Augen und die Haare sind ein bisschen anders. Und also da steckt irgendwie so jeder Typ drin, den ich kenne.
Hieß der vielleicht Michael Stüver?
Finde ich auch.
Bitte?
Hieß der vielleicht Michael Stüver, mit dem du studiert hast? Nee, oder Carsten Müller?
Nee.
Ja. Oh Gott. Das wäre ja die perfekte Tarnung. Dann studiert er erstmal Jura.
Ja, genau. Und arbeitet schon längst irgendwo so als Anwalt oder so.
Aber ehrlich.
Ja.
Krass.
Oh nein, wie abgefahren.
Ey,
schlafen werde ich jetzt nicht gut. Ich werde aber noch wirklich lange grübeln. Das weiß ich jetzt schon.
Was ist denn jetzt, wenn der unseren Podcast hört? Sind wir jetzt in Gefahr oder so? Weil wir uns hier den Kopf über ihn zerbrechen? Und
nein, wir können ihm ja anbieten, dass das doch die absolut faszinierendste Geschichte ever ist und er muss sich einfach melden und
er soll uns anrufen
das mal erzählen.
Oder was?
Ja, vollkommen anonym. Ja,
genau, wenn ganz anonym.
Soll er sich melden?
Wir machen eine anonyme Schalte hier nach Bonn.
Und das Rätselslösung berichten.
Okay.
Das wär's, oder? Und halten die Füße still.
Weltexklusiv reden
das,
wir damit.
Ja, das wär krass.
Okay, mehr dazu in der nächsten Folge von Zart und Bitter Crime Stories.
Das war schon das Ende, oder was?
Ja, ich dachte, jetzt kommt das Outro.
Ich wollte nochmal Tschüss Jude sagen. Ach so, war nett, dass du mitgemacht hast.
Ja, wie fandet ihr den Fall?
Ja, geil.
Ja, mega.
Ich fand das Echt Ende Hammer. Krass.
Also das ging mir vor allem so, dass ich so am Anfang so dachte, okay, also klingt abgefahren, aber irgendwie so grausam. Mhm. Und dann normal, aber mit diesen doppelten Ausbrüchen und dass der jetzt immer noch unterwegs ist, das ist schon...
Ja, du lässt uns hier mit so einem Gefühl zurück. Also ich fühle mich so ein bisschen unwohl, weil der noch hier rumrennt irgendwo.
Tja. Total. So geht's mir auch. Und dann denke ich jetzt wirklich irgendwie so, ich muss jetzt mal Ausschau halten nach diesem Gesicht. Ja.
Also den Link von dem BKA-Fahndungsaufruf, den packen wir bei uns in unsere Shownotes rein. Dann kann der Hörer da auch mal draufklicken.
Und vor allen Dingen auch die Hörer und Hörerinnen sollten sich mal dieses Fahndungsbild angucken, weil... Genau. Vielleicht hat ihn ja irgendeiner mal gesehen.
Ja. Ja, das war's von uns.
Ja.
Unsere Folge ist zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt das Outro ab und dann war's das. Macht's gut. Bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Gute Nacht.
Zart und bitter.
Crime Stories.
Verbrechen. Justiz. Skandale.
Crime Stories.
Das war's. Crime Stories ist vorbei.
Ja.
Vier Folgen.
Abgefahren.
Wir haben vier Folgen aufgenommen. Vier. Hammer, oder?
Super, Glückwunsch euch.
Ja, danke für deine rege Teilnahme, das ist der Hammer.
Sehr gern. Soll ich noch weiter Ausschau halten, wenn mir irgendwas über den Weg läuft, euch Bescheid sagen?
Falls du Norman triffst oder was?
Ey, der Typ, ich habe so das Gefühl, irgendwie den Typen...
Der wohnt unter dir, ne?
Entweder der wohnt bei mir im Haus oder ich glaube, das ist ein Arbeitskollege.
Ich gucke mir auch die ganze Zeit das Foto an. So.
Dann sagst du, ey, bist du nicht der Typ aus Portugal?
Ey, du bist doch dieser Norman, dieser Doppelmörder.
Ja, oder frag ihn doch mal, guck mal, ob der so Sägeblätter in der Aktentasche dabei hat.
Was weiß ich, ey. Und dann diese, das hat mich echt fertig gemacht. Und dann diese Stimme von dem.
Ja.
So ein Jüngelchen.
Ja, die klingt gar nicht so wie ein Verbrecher, ne?
Überhaupt nicht.
Ja. Was hast du dir denn für eine Stimme vorgestellt?
Ja, so. Also erstmal habe ich gedacht, der redet so asozialer, so. Bring mir mal hier, wir müssen da, wir kommen vielleicht. Und irgendwie so. Und der hat auch so normal geredet, so, so wie Abi, ne? Der hat ja Abi.
Nein, hat kurz vorher
abgebrochen. Also kurz vorher abgebrochen, ja, aber passt.
Er war auf jeden Fall nicht doof. Nö. Sein Lehrer hat auch gesagt, er hatte gute Noten gehabt. Er war ganz schockiert, dass er die Schule abgebrochen hat.
Wie kommt man denn auf so eine Bahn? Ey, ich verstehe es nicht. Ja.
Voll verrückt.
Verrückt.
Ja, und gut, wenn der auch da Englisch, Deutsch, Portugiesisch spricht, gar nicht mal so ganz ungebildet. Ja.
Ja.
Na, der Ruhrpott. Das ist ja Wahnsinn, was ist alles los?
Ja, und JVA Hagen, da kannst du mal fragen, wie konnte das denn damals passieren?
Nee, ich find's auch so krass, weil normalerweise kriegen die Bullen doch immer alle. Ja, das gibt's ja nur im Fernsehen, in Hollywood.
Ich denke mal, 95% von Knastflüchtlingen findet man relativ schnell wieder, oder?
Ja, total. Ja. Das frage ich mich auch, dass die da wirklich, und dass er noch berichtet, er klettert da am Fenster vorbei und der Typ guckt aber gerade nicht. Ja. Also das klingt doch wirklich wie in so einem James-Bond-Film. Ja.
Mit so einem zerrissenen Bettlaken irgendwie so zusammengebunden.
Und der Typ sitzt noch runter und denkt sich wahrscheinlich wirklich, ja, ich bin jetzt hier unten, ja cool, komm Sandra, dann lass uns jetzt fahren. Ja. Also wirklich, wie in so einem Hollywood-Film, wo man es da nicht glauben würde, weil es so unglaublich ist. Ne?
Und hat dann noch einen mit in der Zelle sitzen.
Ja.
Ja. Hier, ich sag hier mal die Gitterstäbe durch. Der meinte auch irgendwie, der hätte auch schon so richtig wunde Hände gehabt, weil der da so 4 Stunden rumgesägt hat.
Das habe ich mich auch gefragt, wenn du wirklich nur die Blätter hast, du kriegst es ja gar nicht gepackt irgendwie, du kannst es ja überhaupt nicht, ne? Ja. Wenn du schon mit einer Säge, musst du dir ja wahrscheinlich schon einen abbrechen, um da die Stäbe durchzusägen. Und jetzt hast du nur diese Blätter oder so? Oh.
Ging auf jeden Fall irgendwie.
Also ich musste da nur an diesen Alcatraz-Fall denken, wo der ist ja verfilmt worden mit
The Rock.
The Rock, genau. Nee, nicht The Rock, der heißt
Ach, ein anderer Alcatraz-Fall.
Ja, das, wo die
mit
so
Clint Eastwood?
Clint Eastwood, genau, wo die sich so Köpfe in die Betten legen und so. Und die sind auch nie wiedergefunden worden, bis heute nicht. Aber die sind wahrscheinlich alle erfroren im Wasser, weil es so kalt war.
Und die hat man nicht gefunden.
Oder
im Wasser.
Von den Haien.
Ja, genau.
Ja, weil Alcatraz ist ja wirklich.
Aber bei diesem Norm weiß man, der ist auf jeden Fall irgendwo, lebt er noch.
Das weiß man nicht. Kann
ich mir eigentlich auch vorstellen.
Ja klar, warum soll der denn tot sein?
Ja, weil da viele Sachen in über 20 Jahren passieren können.
Ja, der ist 5 Jahre älter als ich. Bist du noch nicht tot?
Gibt doch Unfälle, gibt alles Mögliche. Ja. Also, das ist jetzt nicht gesichert, dass er noch lebt, aber es ist gesichert, dass er nicht im Gefängnis sitzt.
Dann wüsste man doch die Identität, wenn du da einen Toten
hast,
dann,
eine Leiche,
dann wird irgendwann gesagt, ach, hier ist ein Norman Franz in Portugal überfahren worden oder getötet worden zum Beispiel.
Ja, aber woher sollen denn, nur mal angenommen, du findest hier eine Leiche und weißt nicht, wer es ist. Ja, wie willst du denn da irgendwie... Ja, wer kennt denn hier den Toten?
Ach so, du meinst, dann wird nicht so eine internationaler Aufruf gemacht, so ungefähr, ne?
Ja.
Da wird obwohl bei Gewaltverbrechen ja schon. Dann wird nur immer, wenn jetzt, das ist ja genau immer dieses Dilemma mit diesen rumänischen Zwangsarbeiterinnen hier, eben mit den Prostituierten, dass da eben oft nicht klar ist. Wenn da eine von stirbt, dann weiß ja immer nicht, wo die herkommt. Ja. Aber ansonsten, wenn hier jemand umgebracht würde, doch, dann wird ja schon geguckt.
Also ich fände es natürlich auch gut, wenn sie ihn noch erwischen würden.
Ja, weil durch euren Podcast.
Ja, na, das mit
welche
Sicherheit
drauf
nicht.
Aufmerksam und dann wird gesagt, den habe ich doch letztens wirklich gesehen.
Ja dann möchte ich aber, das möchte ich eigentlich doch nicht haben.
Jule, was sagst du dazu, wenn er sich bei uns meldet und sagt, ich will mit euch reden? Dann bist du auch wieder dabei, oder? Bist auf jeden Fall dabei.
Ja. Guck mal, der Kater, warum ist der so? Will der spielen?
Der ist ein Psychokater. Der will immer alle ankratzen und so. Macht der bei mir auch.
Ja, das ist der.
Ja, Mensch.
Katzen so an sich.
Ja.
Das war toll, dass du mit dabei warst.
Ja, jetzt Mensch, danke schön. Das war echt spannend. Also das meine ich ernst. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und jetzt werde ich darüber noch viel, viel, viel nachgrübeln und dann.
Ja, beim letzten Fall, den ich erzählt habe, da konntest du ja leider nicht dabei sein. Den hätte ich auch dir gerne, sehr, sehr gerne erzählt. Aber dann hörst du den halt selber.
Du bist ja so ein Fachmann für Ausbrecher irgendwie, ne? Der eine auf dem Dach, der andere, der die Gitter steht.
Aber der war ja nur auf dem Dach, um seine Macht so zu demonstrieren. Der ist ja nicht geflogen.
Echt? Und dann haben sie ihn sofort wieder geschnappt?
Ja, die haben dann auf ihn eingeredet und irgendwie nach 20 Stunden ist er dann wieder runtergekommen. Ja. Ja, du lachst jetzt, aber das ist ein übler Fall. Das ist ein ganz schlimmer Typ.
Echt?
Ja.
Echt? Der Typ auch? Oh Gott. Ich höre das dann. Oh, da kann ich auch wieder nicht schlafen. Ja, da konnte ich auch.
Ja.
Ja.
Na gut, wir machen uns
Danke
jetzt hier noch einen Eintopf
Spaß
warm.
Und schlaflose Nächte.
Ja. Julia, vielen Dank, dass du dabei warst.
Das ist immer sehr
gerne wieder.
Du musst eigentlich immer dabei sein. Okay.
Gut.
Okay.
Ich muss jetzt nochmal auf Toilette. Warum muss ich schon wieder? Okay. Weil ich habe ein Bier getrunken. Ja. Jule. Schönen Abend und gute Nacht dann.
Ja, mach's gut.
Vielen Dank euch.
Ciao.
Tschüss. Gute Nacht.
Ciao.